Moinsen und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 38 der Studienlage Evidenz zum Hören von Hausärztinnen für Hausärztinnen. Mein Name ist Ilja Karl und ich sage guten Abend aus der Altmark.
Hallo aus Hamburg, mein Name ist Jana Husemann und ich gehe weiter nach München.
Hallo aus dem Süden der Republik, Hannes Blankenfeld aus München.
Heute haben wir wieder einiges vor. Wir haben mal wieder einen Gast, eine Gästin, zum Glück, ist ja immer, es soll ja nicht langweilig werden mit uns dreien. Es ist die fantastische Sabine Gerke-Beck aus Berlin. Anfangen werde ich heute wieder mit einem Mythos, dann erzählt Hannes kurz was und gibt einen kurzen Ausblick auch auf eine nächste Folge. Dann kommt Sabine mit ihrem Thema. Vielleicht verraten wir es schon, es geht um die Menopause. Und dann hat Ilja noch was vorbereitet, was ich jetzt gerade tatsächlich vergessen habe, aber es ist interessant wie immer bestimmt.
Ja, das ist ja auch nur von mir und das kann man ja auch mal vergessen. So, Jana, it's your turn.
Danke, danke. Genau, es geht ums Niesen. Und eigentlich dachte ich, wollte ich den Mythos mir angucken, dass Niesen unterdrücken schadet. Aber dann bin ich ein bisschen im Rabbit Hole Niesen verschwunden. Es war magisch. Es hat mehr Inhalt gebracht, als ich dachte. Ich habe da eine Arbeit übers Niesen gefunden. Und ich mag ja so Arbeiten, in denen dann die gesamte historische Geschichte von so einem Phänomen erzählt wird.
Die historische Geschichte, ja.
Ja, wunderbar. Vom Niesen, wie das so über die, vom Mittelalter noch viel früher von den alten Griechen bis zu den Römern, bis zum Mittelalter. Das gebe ich jetzt nicht alles wieder, das kann man da gut nachlesen. Ich sage nur eine Sache übers Niesen noch, weil das immer noch so ist. In China und in Japan wird immer noch geglaubt, wenn eine Person ohne Grund niest, dann heißt das, dass jemand anders über diese Person redet. Und wenn man einmal nur niest, dann werden gute Dinge über einen erzählt. Und wenn aber wenn zweimal genießt wird, dann sind es schlechte Sachen. Sag mal noch mal kurz, was passiert denn eigentlich beim Niesen? Da werden Sensoren in der Nasenschleimhaut, die Trigeminusnervenendigung, aktiviert und dann geht's dann weiter eben über den Trigeminus zum Nieszentrum im Hirnstamm und dann kommt so ein Reflexprogramm, dass der Hirnstamm schaltet dann so ein festes Bewegungsmuster mit den Atemmuskeln, Kehlkopf, Gaumen, Gesichtsmuskeln, Augenlider und so weiter. Das spielt dann alles zusammen und es wird erstmal ein tiefer Voratmer gemacht, die Lunge füllt sich, dann schließt die Glotte kurz, Bauch und Brustmuskeln spannen an, dann steigt der Druck im Brustkorb und der weiche Gaumen und der Rachen, die bereiten sich auf den Luftweg vor.
Auf den Lustweg. Das ist ja mal eine ganz neue Perspektive, Frau Husemann.
Dann kommt der Ausstoß, die Explosion, die Glottis reißt auf, ein schneller Luftstoß schießt heraus, die Zunge hebt an, der weiche Gaumen lenkt den Strom vor allem durch die Nase und oft auch durch den Mund und dann werden eben so Tröpfchen und Partikel mitgerissen. Wenn das dann eben irgendwas ist, was gereizt hat, wird dann der Übeltäter damit hinaus befördert. Und man hat es mal so geschätzt, das sind ungefähr so 40.000 Partikelchen, die da rausgeniest werden, die von 0,5 bis 5 Mikrometer groß sind. Und die Geschwindigkeit ist zwischen 150 km/h und 1045 km/h, was ungefähr 85% von Schallgeschwindigkeit ist. Und dann gibt's noch so Begleitreaktionen, dass man eben reflexhaft die Augen schließt. Also man kann auch mal versuchen, dass man die nicht schließt. Da muss man sie sehr konzentrieren. Die meisten schaffen das auch nicht. Und dann gibt's auch manchmal so eine parasympathische Mitreaktion von Tränenfluss und laufender Nase. Und es kann auch so kurze Blutdruck- und Herzfrequenzwackler geben durch die Druckveränderung. Das Herz bleibt dann nicht stehen. Das fühlt sich nur manchmal so an. Und Ursachen davon sind, ja, ganz klar so die Rhinitis, allergisch oder nicht allergisch, eine entzündete oder überempfindliche Nasenschleimhaut, die dann so zum Niesen führen kann. Auch Infekte oder Reizstoffe, Erkältung, Rauch, Staub, Parfüm sind auch Auslöser für Niesreiz, aber auch mechanische Reize. Zum Beispiel, manche bekommen das, wenn sie sich die Augenbrauen zupfen, dann wird, also wenn man dann im Gebiet des Trigeminus eben reizt, dann kann es auch zum Niesen führen. Und jetzt wird es ein bisschen wild. Es gibt auch Pathologien des zentralen Nervensystems, die zum Niesen führen kann, manchmal bei einer Epilepsie. Und dann gibt es das laterale meduläre Syndrom, das Wallenberg-Syndrom. Das ist ein Schlaganfall im seitlichen Bereich der Medulla oblongata. Meistens ist das durch einen Verschluss der Vertebralarterie verursacht. Und da gibt's initial oft ein häufiges Niesen. Und was dann schrecklich ist, das finde ich ganz furchtbar, dann kann es sein, dass dann, weil das Nieszentrum dann inaktiviert wird dadurch, dass man dann ganz häufig die Sensation hat von dem Niesen. Also man denkt, man muss niesen, aber man kann nicht mehr niesen. Und das stelle ich mir einen schrecklichen Zustand vor, weil jeder kennt doch das Gefühl so kurz vorm Niesen. Und wenn es dann nicht dazu kommt, ja, furchtbar. Also da kann es eben aber initial auch zu häufigen Niesen kommen. Und dann gibt es noch gustatorische Trigger, das fand ich auch super, Niesen nach dem Essen. Das ist irgendwie getriggert durch die gedehnte Magenschleimhaut. Es kann aber auch durch scharfes oder heißes Essen getriggert sein.
Das wollte ich gerade sagen, ich kenne das von scharfem Essen.
Genau, das gibt's auch. Das ist so eine eben auch so Nervenübererregbarkeit. Und das nennt man auf Englisch Snashiation. Und das ist ein Kofferwort, also das kannte ich schon gar nicht, dass es sowas wie ein Kofferwort gibt, das finde ich schon super, also ein zusammengesetztes Wort aus Sneeze, Niesen und Satiation, Sättigung. Dann wird es eben Snashiation genannt und das ist gleichzeitig auch ein Backronym. Wisst ihr, was das ist?
Nee.
Ja, jetzt lernt ihr lauter neue Sachen heute. Das ist, wenn man so ein Wort hat und dann daraus erst im Nachhinein quasi ein Akronym macht. Also sich dann überlegt, für was können dann die einzelnen Buchstaben stehen. Und Snashiation heißt auch dann Sneezing non-controllably at a time of indulgence of the appetite. A trait inherited and ordained to be named. Super,
Alter.
Oder?
Finde ich super. Habe ich mir sofort Backronym, gemerkt.
Backronym. Und zum Beispiel, weil dann habe ich mir gleich gedacht, gibt es denn sowas auch auf Deutsch, so ein Backronym? Und tatsächlich diese Warn-App, wisst ihr, wie die heißt? Die immer mal wieder, also
Nina.
Jetzt, ja, genau. Und die hat man erst Nina genannt und dann hat man sich überlegt, was könnte man dahinter setzen, dass das Sinn macht. Und dann wurde die erst Notfall-Informations- und Nachrichten-App genannt. Aber der Name Nina, den haben die zuerst erfunden und dann sich überlegt. Ja, spannend, oder?
Ja, das war der Name der Katze vom Erfinder oder wie?
Vielleicht. Ich glaube, es sollte irgendwas sein, was wahrscheinlich leicht auszusprechen ist und irgendwie Nina.
Sollte einen freundlichen Namen haben. Ich möchte nur noch eins ganz kurz anmerken, liebe Jana. Also, wenn ich niese, gibt es da Partikel, sind deutlich größer als 5 Mikrometer.
Aber das ist dann der Übeltäter und nicht die kleinen Partikel. dann gibt es noch einen Zusammenhang. Jetzt dürfen nur noch HörerInnen, vielleicht über 14 zuhören, Zusammenhang mit Sex. Und zwar wurde im 19. Jahrhundert von einem jungen deutschen HNO-Arzt beschrieben, dass es auch in der Nase Schwellkörper gibt, genauso wie in der Genitalregion. Und da hat in der Zeit gab es dann auch den ersten Bericht von einem 69-jährigen alten Mann, der nach dem Orgasmus immer ganz doll niesen musste. Und da gibt's mehrere Beschreibungen auch davon. Man weiß nicht ganz genau, woher das kommt. Das wird jetzt, glaube ich, nicht weiter erforscht. Aber es gibt Menschen, die das eben dann haben. Oder tatsächlich auch, wenn sie nur an Sex denken, dann müssen sie auch niesen. Und dann noch als letztes gibt's den photischen Niesreflex. Den kennt ihr wahrscheinlich auch. Das ist auch toll, das wird nämlich auf Englisch Achoo-Syndrom genannt. Also Achoo klingt ja so nach Niesen. Und das ist natürlich auch wieder ein Backronym. Nein, das ist, glaube ich, ein Akronym. Es steht für autosomal dominant compelling helioophthalmic outburst. Wobei ich finde, das klingt auch nach einem Backronym. Das hat man sich doch.
Da kannst du das vielleicht noch ein bisschen schneller sagen, dann haben wir auch so richtig was davon.
Autosomal dominant compelling helioophthalmic outburst. Also ich glaube, das
ist
auch
immer noch nicht verstanden, hinterher. Kognitiv.
Nein.
Das hörst du dir nachher nochmal langsam an, auf halber Geschwindigkeit. Und das ist so, dass eben bei manchen Menschen so ein plötzlicher Helligkeitswechsel, zum Beispiel aus dem Schatten in die Sonne, Niesen auslöst. Und da wird vermutet ein Crosstalk zwischen den Seh- und Trigeminusbahnen im Hirnstamm. Ganz genau weiß man es aber gar nicht so. Und man geht davon aus, dass ungefähr 20-30% der Bevölkerung, das variiert so ein bisschen von Studie zu Studie, das tatsächlich haben. Und es ist wahrscheinlich auch sogar, gibt es da eine genetische Veranlagung dazu. Und das ist natürlich harmlos, kann aber bei so beim Autofahren zum Beispiel auch stören. Und man denkt, dass das aber auch mal einen Nutzen hatte bei den Tieren, bei denen total wichtig ist, dass die Nase frei ist zum Riechen, dass das dann eben schneller, was Schnelles war, um die Nase zu reinigen. Und bei manchen Babys ist es auch so, dass die das haben und dass die dann eben auch, wir kriegen ja sonst auch den Schnodder in der Nase nicht so leicht los, dass das dann bei denen auch den Sinn hatte, dass die dann wieder leichter durch die Nase atmen können. Gut, jetzt aber zum Eigentlichen. Schadet unter.
Ach, das war noch gar nicht das Eigentliche.
Nein, das waren die tollen Sachen, die ich rund ums Niesen jetzt gelernt habe. Es gibt tatsächlich ein Review. Also einmal ist es The Danger of Sneezing heißt es. The Dangers of Sneezing, ein Review von 2019. Und da sind tatsächlich so Sachen beschrieben wie Rupturen des Pharynx nach unterdrücktem Niesen mit Hautemphysem und oder auch beim unterdrückten Niesen kann es zu einer Trommelfellperforation kommen oder Innenohrschäden oder auch tatsächlich zu einem Pneu. Aber das ist super selten, also es ist dokumentiert, aber sehr selten und trotzdem gibt es keinen Grund, eigentlich Niesen zu unterdrücken, sondern man soll es eben einfach rauslassen. Und kennt ihr aber auch so Menschen, die ganz plötzlich so 20 Mal hintereinander niesen müssen? Ja, die gibt's auch. Und warum da manche so Niesanfälle haben, so Dauernieser sind, da geht man davon aus, dass die so eine übererregbare Niesreflexachse haben. Aber das weiß man eben auch nicht so ganz genau. Aber die gibt's eben auch. Da ist es alles sehr schnell erregbar und dann genau können die gar nicht aufhören zu niesen. Dann habe ich noch geguckt, gibt's irgendwelche Möglichkeiten? Also ich kann nämlich überhaupt nicht leise niesen. Manche machen ja so Itzk! Und ich, das kann ich überhaupt nicht. Also bei mir ist immer richtig volle Kanne laut raus. Und dann habe ich mir jetzt nochmal durchgelesen, vielleicht versuche ich das nächstes Mal. Es klingt aber alles sehr anstrengend. Also wenn man es spürt, dass der Nieser kommt, dann soll man ausatmen, ruhig durch den Mund ausatmen. Das senkt den Druck dann für den Ausstoß. Und man soll versuchen, vor dem Niesen eben nur wenig Luft einzuatmen, damit weniger Luftdruck entsteht und der Schallpegel sinkt. Dann soll man den Mund leicht öffnen, die Lippen locker lassen, nicht schließen oder pressen, den Kopf leicht nach unten wegdrehen, weil das irgendwie den Luftweg verkürzt und das dann das Geräusch dämpft und dann eben in den Armbeuge oder in ein Taschentuch niesen. Und man soll die Stimmbänder locker lassen dabei und mehrere kleine statt einem Explosivnieser. Wenn möglich, den ersten Impuls mit sanftem Ausatmen bremsen und leise in das Taschentuch gehen lassen. Also, keine
Wir
Ahnung.
Wir reden aber noch von Niesen, ja.
Wenn ich niesen muss, dann dieses ganze Programm abspielen muss. Ja. Ich glaube, das werde ich nicht schaffen.
Muss man sich eine Checkliste mitnehmen.
Und dann habe ich auch mal gehört, das habe ich auch noch mal recherchiert, ob das hilft, wenn man die Zunge an den Gaumen drückt. Das manche schwören da drauf. Und das ist, da gibt's nur so anekdotische Berichte darüber. Es gibt da keine wissenschaftlichen Daten dazu. Man vermutet, es könnte funktionieren, weil man dann eben den Trigeminusreiz irgendwie überlagert oder ablenkt. Das Gleiche auch, wenn man zum Beispiel die Nase da an der Wurzel drückt. Das sagen ja auch manche, dass das hilft. Aber so richtig Evidenz dafür gibt's nicht. Also kann man versuchen, aber. Und dann wollte ich auch noch wissen, weil manche, das fühlt sich ja sehr, sehr gut an, wenn man niest, und ob da vielleicht Glückshormone ausgestoßen werden. Und das ist nicht wirklich so. Also es wird kein Dopamin oder keine Endorphine oder irgendwas ausgestoßen. Aber es wird schon als angenehm empfunden, wahrscheinlich, weil eben dann dieser störende Reiz weg ist, der durch das Niesen eben dann genau ein Erleichterungsgefühl irgendwie auslöst. Und dann ist es häufig so, dass nach so einem kräftigen Druckatemmanöver so eine parasympathische Beruhigungsphase kommt, ähnlich wie wenn man irgendwie gähnt oder sich streckt. Und dass man eben da irgendwie auch so eine Erwartungshaltung hat, eben diese heftige Entladung irgendwie als befreiend empfindet. Aber eben Glückshormone werden nicht ausgestoßen. Dann noch eine Frage an euch. Denkt ihr, man kann im Schlaf niesen?
Ja.
Tja, warum eigentlich nicht?
Nein.
Wenn ich schon so frage, ihr könnt nicht im REM-Schlaf niesen, weil dann die Muskeln inaktiv sind, die man braucht. Aber wenn man eben so leicht schläft oder so, dann kann man auf jeden Fall auch niesen. Das war alles übers Niesen. Spannend, oder?
Total. Und Jana, magst du uns vielleicht noch sagen, wie du auf diesen Mythos gekommen bist? Weil es ist ja nun das erste Mal ein Mythos, der weder zu bestätigen noch zu belegen war.
Mit dem Unterdrücken? Naja, es ist schon so, dass es schaden kann. Ne? Also wenn wir das jetzt darauf beschränken, dann ist es schon so, dass das stimmt, dass Niesen schaden kann, aber es ist sehr selten.
Okay.
Wie ich darauf kam, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich hatte lange kein Thema und dann ist es mir zugeflogen irgendwie.
Ach, du bist du Glückliche.
Ja.
Hallo Sabine.
Hallo.
Eigentlich ist jetzt, also wenn wir meiner Agenda folgen, dann ist jetzt noch mal kurz der Hannes dran.
Wollten hallo, wir Sabine. Denn deiner Agenda
aber
folgen?
Hallo Sabine.
Wo steht eigentlich, dass deine Agenda die Agenda ist?
Wir können die jetzt auch voll umschmeißen.
Ich halte mich ja ganz kurz diesmal, weil wir nicht zu viert alle ein längeres Thema referieren können. Ich wollte eigentlich nur einen kurzen Rückblick geben auf die Praktika, wo ich die Jana getroffen habe vor 2 Wochen. Und ich referiere heute nichts, weil es sonst zu viel wird. Ich habe auf der Praktika mit dem Till Übel zusammen ein langes Seminar über Schilddrüse, ein Update zu all dem, was gerade neu ist, gehalten. Das war sehr spannend. Wenn ich da anfange zu erzählen, komme ich ins Labern und dann dauert das zu lang. Deswegen fange ich da gar nicht an. Das waren 3 Teile, einmal Unterfunktion, Überfunktion und der Knoten. Und da wollte ich eigentlich nur den Ausblick geben, dass wir mit der Janine Schübel, die auch eine Leitlinienautorin ist, demnächst einen anderen Gast haben werden, müssen wir noch sehen, wann das hinhaut, die uns dann zu der neuen Leitlinie Schilddrüsenknoten in der Hausarztpraxis sicher viel Spannendes erzählen kann. Ich habe die schon lesen können, die ist noch nicht publiziert, aber ich durfte quasi in die fertige Leitlinie schon reinschauen. Darüber haben wir lang gesprochen. Da ist vieles Interessantes für uns dabei und deswegen sage ich heute nur, das wird kommen. Aber sehr viel will ich da heute nicht dazu sagen.
Aber eine Frage beantwortest du mir doch bestimmt bitte. Natürlich. Zur Schilddrüse. Und zwar, welche klinische und epidemiologische Bedeutung hat die Konversionsstörung?
Ja, das ist nicht so einfach zu beantworten. Also in der Leitlinie steht da quasi nichts dazu drin. In der Hausarztpraxis, weil es ein so seltenes Phänomen ist. Es ist wesentlich seltener, als es behauptet wird, die Leitlinie empfiehlt, also jetzt rede ich hier von der Leitlinie erhöhter TSH in der Hausarztpraxis, die ein Update 23 erfahren hat, sollte man sich unbedingt durchlesen, sehr interessant. Und da steht drin, wir behandeln nur mit L-Thyroxin, keine Mischpräparate. Ich habe jetzt einen Patienten tatsächlich, der offensichtlich eine Konversionsstörung hat, der endokrinologisch abgeklärt wurde. Da haben sie es aber auch nicht so genau sagen können. Letztendlich bekommt der jetzt einfach ein T3, T4 Mischpräparat. Und während wir zuvor niemals den TSH ins Normbereich bekommen hatten und eher niedrige periphere Schilddrüsenhormone, haben wir jetzt normale periphere Schilddrüsenhormone und ein sehr supprimiertes TSH. Das ist immer das Problem, wenn man T3 gibt, dass dann das TSH sehr supprimiert ist. Das ist aber wirklich eher ein Nischenphänomen und wenn man den Verdacht hat, dass da jemand sowas haben könnte, dann würde ich den an den Endokrinologen abgeben.
Okay, wenn selbst du das sagst, dann müssen wir das wohl so machen, als Hausärzte und Hausärzte.
Also hast du denn Patienten, bei denen du glaubst, dass da Konversionsstörungen vorliegen?
Nein, ich weiß nur, dass es den Begriff der Konversionsstörung gibt, dass es die Empfehlung gibt, dass man, wenn das TSH erhöht oder erniedrigt ist, man das FT4 bestimmen soll. Und diese Empfehlung beißt sich für mich ein bisschen damit, weil man ja, wenn man nur das FT4 bestimmt, eine Konversionsstörung, so sie denn denkbar ist, gar nicht erfassen kann.
Also ich habe das bei dem Patienten dadurch rausbekommen, dass der extrem hohe FT4 Dosen von mir bekommen hat. Ich glaube, der war bei 250 Mikrogramm, mussten wir schon stückeln, weil es keine Tablette mehr gab. Das TSH ging aber trotzdem nicht runter. Also weil offensichtlich eben das T4 dann nicht zu T3, dem Aktiven, umgewandelt wurde und deswegen der Körper immer signalisiert hat, habe nicht genug. Also in aller Regel können wir die Leute suffizient einstellen und wozu gibt's den Fachspezialisten, wenn nicht dann für solche Fragestellungen? Hat der wirklich eine Konversionsstörung? Ich glaube nicht, dass wir das in der Hausarztpraxis herausfinden werden.
Okay.
Wir sollten nur nicht leichtfertig und frühzeitig zu Mischpräparaten greifen.
Okay, das ist ja mal ein klarer Satz und damit möchte ich auch sagen, dass meine Frage beantwortet ist.
Das freut mich.
So, und jetzt aber Sabine.
Hallo Sabine.
Hallo Sabine.
Hallo.
Wie schön, dass du hier bist. Wer möchte beginnen von uns?
Also ich kann mal sagen, ich freue mich sehr auf das Thema, weil ich habe gar keine Ahnung und bin jetzt sehr gespannt, was ich alles lernen werde.
Ich sage, ich habe ein bisschen Sorge.
Ich freue mich
Sorge.
Auf eure Fragen.
Ich habe ein bisschen Sorge, was gefragt werden wird, aber das werden wir schon hinkriegen, ne?
Aber wir sind doch gute Jungs, Fellow. Wir fragen doch jetzt nichts Doofes irgendwie.
Ja. Aber dann
fange ich an. Es gibt ja keine dummen Fragen.
Ja, es gibt für das. Na ja.
Also dann okay, frage ich als unbedarfter Hausarzt aus München, frage ich mal als erstes. Für mich stellt sich das kaum als Frage in meiner hausärztlichen Praxis, weil die Frauen, die dieses Thema haben, das nicht mit mir besprechen, sondern
ist
alle mit
nicht
ihrem
dein Ernst?
Gynäkologen oder Gynäkologinnen.
Ah ja, also habe ich eine komplett andere Erfahrung.
Ich auch, erst heute Morgen wieder.
Okay.
Ich hatte heute Morgen eine Mann bin. Versucht, immer ganz kurz zu halten und habe aber trotzdem ganz ungefragt ganz viele Wechseljahresbeschwerden berichtet bekommen.
Ja.
Ja, also ich bekomme schon Beschwerden berichtet, aber sie fragen mich nicht nach Therapie, weil sie das mit den Gynäkologinnen machen.
Nee, ist bei mir auch nicht so. Okay. Ich würde so ganz grundsätzlich mal fragen wollen, Sabine, welche Beschwerden würde man überhaupt der Menopause jetzt so zuordnen und bei was kann da überhaupt eine medikamentöse Therapie helfen?
Also die Beschwerden, die man wirklich eindeutig der Menopause auch in der Evidenz, in der Studienlage zuordnen kann, sind hauptsächlich diese vasomotorischen Symptome, also Hitzewallungen und daraus resultierend Schlafstörungen und vielleicht noch so ein bisschen so kognitive Störungen und Stimmungsschwankungen. Wobei es da schon anfängt, total interessant, wenn man Frauen in der Menopause befragt, was sie für Beschwerden hat, kommen auch all die Dinge raus, wie Stimmungsschwankungen, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Kopfweh, alles, was man so hat. Ja. Es gab aber mal eine Studiengruppe, eine deutsche, die hat Frauen zwischen 14 und 92 mit dem Menopausenfragebogen befragt und hat festgestellt, dass das eigentlich über die gesamte Lebensspanne relativ häufig vorkommt und insgesamt mit dem Alter etwas zunimmt.
Also das diese heißt, Schmerzen es gibt viele jetzt vor Symptome, allem auch.
Genau, zum Beispiel auch so eben Muskel- und Gelenkschmerzen, die ja wiederum eigentlich auch vom, sagen wir mal, von der Pathophysiologie her schon passen. Das ist ja auch was, was viele Frauen, die Tamoxifen zum Beispiel nehmen, ganz, ganz klar und deutlich beschreiben, dass es diese Beschwerden gibt, aber die sich in Studien nicht so klar fassen lassen, dass die in diesem Alter, in diesem Zeitraum wirklich deutlich gehäuft vorkommen. Na, also es gibt so ein paar Sachen, die sind wirklich bewiesenermaßen sehr häufig, sehr typisch. Und es gibt aber sehr viele Beschwerden, die, finde ich, durchaus da reinpassen, aber die in den Studien wahrscheinlich so heterogen sind, dass man sie nicht gut nachweisen kann. Weil es eben auch individuell sehr unterschiedlich ist.
Und das heißt, so eine Hormontherapie würde dann auch nur für die Symptome was bewirken, die du anfangs beschrieben hast, wie vor allem Hitzewallung und Schlafstörung?
Also es ist zumindest bewiesen, nur dafür eigentlich. Mhm. Ja, also die Hormontherapie ist erstens sowieso nur in der Postmenopause richtig gut untersucht und nicht in der Perimenopause und dann eigentlich hauptsächlich tatsächlich für Hitzewallungen.
Ilja und Hannes, wisst ihr, was die Post- und die Perimenopause ist?
Ja, Perimenopause ist so rund um den Wechsel.
Die Frage ist doch schon völlig blöde, weil was ist denn eine Menopause? Eine Pause ist doch eigentlich ein Zeitraum, aber im konkreten Setting meint ja Pause eigentlich einen Zeitpunkt. Vielleicht können wir vielleicht erklären, warum die Menopause Menopause heißt.
Genau, ich habe extra nachgelesen für euch. Das ist ein griechisches Wort, das heißt Pauses und heißt Ende. Heißt Ende der Menstruation. Und in dem gleichen Wikipedia-Artikel habe ich auch noch was ganz Interessantes gelesen. Und zwar, dass die Menopause eigentlich fast nur bei Menschen vorkommt. Sonst nur beim Schimpansen und bei ganz wenigen einzelnen Walarten. Das fand ich sehr interessant, weil das
bei Walarten.
Bei einzelnen Walen, also bei Narwalen zum Beispiel.
Ja. Die sind die mit dem
Horn. Aber das heißt ja eigentlich, dass es tatsächlich etwas ist, was in der Evolution sich tatsächlich so entwickelt hat und deshalb ja auch einen Sinn haben muss. Also irgendwie war es für die Menschheit anscheinend insgesamt gewinnbringend, dass Frauen ab einem gewissen Zeitpunkt keine Kinder mehr kriegen.
Jetzt könnte man sagen, dass es
da gibt es auch verschiedene Thesen dazu, warum das sein könnte, aber ist nicht. Na, es gibt diese Großmutterthese, dass man sagt, dass dann eben Frauen da sind, die schon viel Erfahrung haben, aber die nicht mehr selber Kinder kriegen und sich deshalb die Enkelkinder kümmern können. Mhm. Weil eben, wenn man so früher, als es noch keine Pille gab oder so, sind die Frauen ja sehr früh dann auch schwanger geworden, haben Kinder gekriegt, dann war es ganz gut, es war noch so eine erfahrene Frau im Hintergrund, die sich gekümmert hat.
Ich werde jetzt das Bild nicht los von den postmenopausalen Narwalinnen. Also wer vor allen Dingen, wie man das rausbekommen,
durchs Meer
schwitzend und wie man sowas dann auch nachmisst. Also das geht ja jetzt nicht freiwillig so eine Narwalkuh zur Blutentnahme oder so. Also das wirklich, ich bin völlig von Socken, was so alles untersucht wird. Wirklich spannend. Das muss ich auch mal nachlesen. Also Postmenopause bei Narwalinnen.
Ja. Kann man noch mal einen extra Podcast zu machen. Im Detail bin ich da jetzt auch nicht informiert.
Ja. Und wenn da jetzt diese Frau vor dir sitzt, Sabine, und du, die dir sagt, ja, also ich habe diese Beschwerden, aber mein Frauenarzt, meine Frauenärztin will mir jetzt nur, weiß ich nicht, Globuli verschreiben. Was machst du dann?
Ja, also ich finde, es gibt ja sowieso auch unterschiedliche Situationen. Ne? Ich finde, es gibt ja einmal überhaupt die Situation, dass Frauen Beschwerden beschreiben und gar nicht unbedingt der Menopause zuordnen. Das finde ich jetzt zum Beispiel in der Hausarztpraxis relativ häufig, dass sie denken, es ist irgendeine Erkrankung und man vielleicht ja auch irgendwas anderes ausschließen muss, um dann festzustellen, das sind einfach insgesamt Beschwerden, die gut in den Kontext der Menopause fallen. Ne? Und hat man auch Menstruationsanamnese erfragt und passt alles so. Und dann ist das ja so eine Situation, wo es manchmal reicht, das zu erklären und dem Sinn zu geben. Und dann ist klar, okay, das ist jetzt keine gravierende Erkrankung, ist nichts Schlimmes, ne? Nichts, keine bösartige Erkrankung, nichts vom Herzen und wird irgendwann auch wieder vergehen. Das reicht manchmal ja auch schon.
Das, im Prinzip ist doch die Menopause was völlig Physiologisches.
Das ist zumindest ein normaler Lebensvorgang. Wie auch Schwangerschaft oder Pubertät.
Wie lange vor der Menopause kann denn sowas beginnen?
Also das kann einige Jahre vorher schon beginnen. Ja, und mit meistens dann, wenn die Menstruation anfängt, so etwas unregelmäßiger zu werden. Oft ein bisschen verkürzt, also gerade das Progesteron am Ende des Zyklus ein bisschen niedriger ist und dann eben zunehmend unregelmäßiger wird. Ja, eigentlich ist da eben die Periode ein ganz guter Marker, um einzuschätzen, ob dieser Hormonkreislauf noch so völlig rund läuft.
Und muss man denn zwangsläufig die Hormone bestimmen?
Nee, nur bei sehr jungen Frauen. Ja, also wenn Frauen unter 40 tatsächlich Beschwerden beschreiben, wo man denkt, es könnte irgendwie auf Wechseljahre hinweisen oder eben auch sehr unregelmäßige Periode, dann würde man einmal das FSH bestimmen.
Das FSH?
Und wenn es wirklich nicht FSH, genau. Das ist ein bisschen wie das TSH. Ne? Also auch da würde man nicht die peripheren Hormone bestimmen, sondern das regulatorische Hormon eine Stufe oben drüber.
Und sonst machst du das? Nicht. Machst du das selber auch?
Ich war jetzt noch nicht in der Situation, dass ich mir das mal machen müsste, aber ich würde das im Zweifelsfall ja machen. Ist ein Wert, kann man gut angucken. Ne? Und wenn es sich zeigt, dass so eine Frau sehr früh irgendwie in die Wechseljahre kommt, die würde man auf jeden Fall auch zu einer Gynäkologin mitschicken, weil wenn das eben tatsächlich vor 40 Jahren ist, würde man schon sagen, wäre es gut, irgendeine Art von Hormontherapie durchzuführen. Also zum Beispiel, weil sonst das Hormon, das Östrogendefizit zu lange in der Lebensspanne ist. Und diese Frauen eben dann ein deutlich erhöhtes Risiko für Osteoporose haben und auch für kardiovaskuläre Erkrankungen. Und das kann man aber in dem Alter zum Beispiel auch gut machen, dass man sagt, naja, wenn zum Beispiel noch Kontrazeption gewünscht ist, könnte man da einfach auch eine Pille erstmal verschreiben. Oder eben auch eine menopausale Hormontherapie, je nachdem, was da besser ist.
Welche Rolle spielt denn heute noch, so will ich es mal sagen, wir sind ja die Studienlage, die Women's Health Initiative, also die WHI-Studie?
Naja, also man muss sagen, es ist ja nach wie vor so ein bisschen die größte Studie, die wir zu dem Thema haben. Und man muss auch sagen, so eine große Studie kriegen wir ja auch nie wieder hin, weil wir ja nie wieder so vielen Frauen so unsortiert so viel Östrogen verabreichen werden. Ja, das war ja irgendwie schon, also ne, und gleichzeitig ist es natürlich eine Studie, die eigentlich von allen Aspekten her überhaupt gar nicht mehr passt zu der Situation, wie eine Hormontherapie heute gemacht werden würde.
Willst du es vielleicht kurz erklären? Daher, ich kann mir vorstellen, dass nicht alle wissen, was das für eine Studie ist.
Genau, also das war die Women's Health Initiative Studie, war sozusagen in den 90ern angefangen, als die Idee war, Frauen haben nach der Menopause, werden plötzlich eben ungesund, kriegen viele Herzinfarkte, weil das ganze Östrogen fehlt, kommt die Osteoporose. Also was machen wir? Wir behandeln das. Ja, also alle Frauen, die nach der Menopause bekommen Östrogen in einer bestimmten Dosis, möglichst lang. damit sie möglichst gesund bleiben und möglichst lang möglichst gesund sind. So war die Idee und so hat man das auch schon gemacht, weil man in Beobachtungsstudien gesehen hat, oh, die Frauen, die das nehmen, kriegen weniger Herzinfarkte und sind insgesamt gesünder. Und hat dann eine große randomisierte Studie gemacht. Das heißt eigentlich mehrere randomisierte Studien sogar, auch noch mit verschiedenen Unterarmen. Aber die am letzten Endes am bekanntesten geworden ist, waren diese Hormonstudien, wo man eben in einer fixen Dosis Östrogen und Östrogene gegeben hat über lange Jahre. Und die ist dann eben frühzeitig abgebrochen worden, weil man gesehen hat, es gibt vermehrt Herzinfarkt, es gibt vermehrt Schlaganfälle, es gibt vermehrt Brustkrebs, vermehrt Thrombosen, bisschen weniger Kolonkarzinom, bisschen weniger Brüche. Und die Studie hat letztendlich dann dazu geführt, dass von der großen Euphorie, wir verschreiben jeder Frau Hormone zu, eigentlich Hormone darf man gar nicht mehr geben. Ne? Also so, ja, so total das Gegenteil.
Von einem Extrem und ins andere. Jetzt,
genau. Ne? Und jetzt kommt man dahin, dass man sich das so ein bisschen kritischer anguckt und ein bisschen so überlegt, ja, was ist denn jetzt heute eigentlich anders und was aus dieser Studie trifft jetzt auch noch zu und was ist vielleicht auch unterschiedlich.
Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass das vor allem in Deutschland so ausgelegt wurde, oder stimmt das nicht? Und dass andere Länder da nicht so zurückhaltend waren danach?
Mag sein, dass wir Deutschen wie immer besonders gründlich waren, aber das war eigentlich auch ein weltweites Phänomen.
Okay. Und wie kam es jetzt, dass es so ein Revival irgendwie hatte?
Ich glaube, also meine persönliche These ist, dass es ja mehrere Faktoren sind. Ja, also einmal natürlich so eine gewisse gesellschaftliche Aufgeklärtheit, wo man sagt, man darf inzwischen auch über die Menopause sprechen. Mhm. Ja, es ist nicht mehr so ein absolutes tabuisiertes Thema, wird auch mal auf einer Party besprochen und hin und wieder interessieren sich sogar auch Männer dafür und ist nicht mehr so ganz schlimm, wenn man drüber spricht. Das ist, glaube ich, so eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die man schon so wahrnimmt. Dann ist das Thema Menopause, glaube ich, auch, wird auch ein bisschen gepusht von Seiten der Arbeitgeber. Mhm. In, ein bisschen provokativ gesagt, in unserer kapitalistischen Gesellschaft, weil ja Frauen zunehmend auch arbeiten und natürlich in dem Alter dann plötzlich als Arbeitskraft nicht mehr so effektiv sind. Also das ist was, was man wohl tatsächlich in Unternehmen merkt, dass Frauen in dem Alter Arbeitszeit reduzieren oder weniger Output liefern, aber eben viel auf Teilzeit gehen, obwohl ja eigentlich dann meist die Kinder groß sind, ja, könnten sie endlich richtig doll arbeiten. Und deshalb sieht man zum Teil auch Arbeitgeberinitiativen, die sich mit der Menopause beschäftigen.
Das ist ja verrückt.
Und dann kommt natürlich dazu, dass die Pharmaindustrie neue Mittel auf den Markt gebracht hat. Und die sind natürlich eigentlich auch immer ganz gut darin, Themen zu platzieren, bevor sie oder indem sie auch ein Medikament dafür auf den Markt bringen.
Und wenn du jetzt deine Patientin sitzen hast, fängst du dann auch mit einer Hormontherapie an, falls sie niemanden hat?
Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ich glaube, in Berlin ist das auch nicht so das Thema, dass es wirklich ein Problem ist, eine Gynäkologin zu finden, die das macht. Es gibt sogar eher wieder im Gegenteil. Es gibt da inzwischen auch Gynäkologinnen, die sich voll auf das Thema Wechseljahresfrauenärztinnen spezialisiert haben und das quasi rund um die Uhr verschreiben. Mhm. Ja, aber es würde eigentlich nichts dagegen sprechen. Ja, also in der Leitlinie ist es zwar in der 20er-Version jetzt noch so formuliert, dass es heißt, soll von einer Gynäkologin eingeleitet und überwacht werden. Ja, aber es steht eigentlich nicht drin, warum. Und ist auch keine Empfehlung. Das steht nur im Text so drin. Was schon klar ist, dass es irgendeine Art von gynäkologischer Mitbetreuung braucht. Ja, also es wäre ganz gut, zu Beginn auch mal ein Endometriumkarzinom auszuschließen und vielleicht auch eine Mammographie zu machen, bevor man das startet. Und die Patientin braucht auf jeden Fall eine Gynäkologin, wo sie hingehen kann, wenn Zwischenblutungen auftreten unter der Therapie. Weil man sich dann das Endometrium auch nochmal angucken müsste. Mhm. Ja, es heißt aber eigentlich auch, wenn man sich die Leitlinie genau durchliest, dass eigentlich auch keine Gynäkologin alleine eine Hormontherapie anfangen dürfte, weil das kardiovaskuläre Risiko und Thrombophilie vorher eigentlich auch ein bisschen angeguckt werden müsste. Das heißt, es wäre eigentlich auch gut, die Gynäkologin würde, bevor sie eine Hormontherapie verschreibt, mal zu Hausärzte schicken. Dass wir einen Check-up machen und einfach mal gucken, passt das vom kardiovaskulären Risiko her, eine Hormontherapie. Also eigentlich ist es was im Prinzip von beiden Fachbereichen so eine gewisse Zuarbeit braucht. Und wer es dann letztendlich verschreibt oder weiter verschreibt oder erste Absetzversuche macht, ist dann ein bisschen egal.
Und wie würdest du das kardiovaskuläre Risiko einschätzen? Also gibt es da einen Cut-off, wo du sagen würdest, da wär's, würdest du jetzt davon abraten?
Ja, da gibt tatsächlich keine Empfehlung, wo man sagt, ab so und so viel Prozent in 10 Jahren nicht. Es ist halt generell beim hohen kardiovaskulären Risiko, ist es kontraindiziert, was auch immer das heißt. Ja. Es gibt so eine ganz neue Auswertung von auch der WHI-Studie, dieser alten Studie, wo man mal geguckt hat, wo man eigentlich gesehen hat, dass bei Frauen zwischen 50 und 59 das kardiovaskuläre Risiko sich eher gar nicht erhöht, zwischen 60 und 69 eher auch nicht, aber ab 70 dann doch deutlich. Ja, so dass man in dieser jüngeren Altersgruppe da eigentlich heutzutage eher weniger Probleme sehen würde. Aber wenn jemand individuell wirklich ein sehr hohes kardiovaskuläres Risiko mitbringt, dann wäre man zurückhaltend. Hm. Ja. Wobei da eben jetzt gar keine klare Grenze benannt wird.
Und wie lange und sollte man...
Und schon mal nach kardiovaskulären Ereignissen. Also wer jetzt schon mal einen Herzinfarkt hatte oder einen Schlaganfall, dann auf keinen Fall. Da ist tatsächlich auch kontraindiziert.
Und wie lange sollte man denn mit Hormonen behandeln eigentlich?
Da gibt es letztendlich auch gar keine feste Vorschrift. Ne? Also man muss auch gar keinen Mindestzeitraum behandeln, sondern man kann behandeln, solange man das für sinnvoll hält. Und man kann jederzeit auch wieder versuchen, auszuschleichen oder auch ganz aufzuhören. Wenn man das Gefühl hat, es ist noch so schlimm, dass man es noch eine Zeit lang braucht, fängt man einfach wieder an. Ne? Also heißt nicht, man muss mindestens mal 2 Jahre oder mindestens mal 1 Jahr. Das heißt generell so kurz wie möglich und ruhig immer mal wieder versuchen, auch abzusetzen.
Also so kurz wie möglich wäre auch hier so eine Faustregel.
Ja, genau. So niedrig dosiert wie möglich. Auch da würde man heutzutage sagen, ne, man tastet sich so ran mit der Dosis, was gerade so hilft. Mhm. Und wirklich nur so lang, wie es gebraucht wird.
Und welche Rolle spielen denn so pflanzliche Sachen? Also wenn ich da jetzt an Remifemin oder so denke, macht das Sinn, sowas zu empfehlen?
Man kann sowas probieren. Ne? Es gibt so ein paar Studien, die zeigen, dass das eventuell helfen kann. Ist jetzt aber keine Studienlage, wo man sagen würde, da kann man darauf vertrauen, dass das schon bei einem großen Teil tatsächlich auch was bringt. Aber man kann das auf jeden Fall ausprobieren. Ja, auch da sieht man ja relativ zügig, hilft's oder hilft's nicht.
Woher weiß man denn, wann man wieder aufhören kann?
Wie gesagt, da gibt es eigentlich überhaupt gar keine Vorschriften. Das kann man mit der Frau gemeinsam entscheiden, die das Gefühl hat, kann man einfach mal probieren, ob es auch ohne geht. Kann man irgendwie nach 3 Monaten machen, kann man nach einem halben Jahr machen, kann man nach einem Jahr machen, ist völlig egal. Ob da, wo man es einfach mal probiert. Es ist auch egal, ob man sofort absetzt oder ob man sagt, man versucht erstmal ein bisschen weniger und guckt da erstmal, kommt man vielleicht ein bisschen weniger zurecht. Wenn man damit dann zurechtkommt, noch ein bisschen weniger und versucht es dann mal abzusetzen. So kann man es auch machen. Das ist letztendlich wirklich total persönlich, wie man das überlegen kann. Deshalb finde ich auch, ist es so gerade diese Dosierungsschemata oder auch wie lange setzt man fort, ist was, was man, glaube ich, auch wirklich gut hausärztlich betreuen kann, weil man die Frauen ja doch eigentlich öfter sieht als die Gynäkologin im Regelfall.
Was, wenn man jetzt gar nichts unternehmen würde, also keine Hormontherapie, kein Pflanzenzeugs, welche Prognose oder welchen Verlauf könnte man denn der Frau so in etwa skizzieren? Also wie lange gehen denn Wechseljahre eigentlich?
Na, das ist auch individuell sehr unterschiedlich. Ne? Also es gibt so diese Zahl, dass man sagt, durchschnittlich so 7 Jahre kann schon sein. Ne? Das klingt schrecklich lang. Aber umgekehrt, wenn man sich Studien anguckt, sieht man immer auch in der Placebo-Gruppe auch ein relativ hohes Ansprechen. Und das erklärt man sich jetzt nicht dadurch, dass irgendwie der Placebo die Hitzewallungen wegmacht, ne, sondern dass das tatsächlich die Frauen sind, die spontan sich bessern. Und das ist zum einen eine spontane Besserung, die vorübergehend ist, weil es eine Zeit lang mal besser wird, oder dann auch die Frauen, die praktisch aus der Zeit raus sind und denen es von vornherein besser geht. Ja, deshalb ist durchaus, also abwarten ist immer auch eine gute Option. Also individuell kann man nicht vorhersagen, wie lange es dauert. Und man kann ruhig auch erstmal gucken, ob es vielleicht auch von alleine weggeht.
Oder ob man es mit pflanzlichen Mitteln schafft.
Genau. Isoflavone ist auch noch was, das ist so ein bisschen untersucht, wäre auch noch eine Möglichkeit. Na, und letztendlich gibt es ja schon auch die neuen Therapieformen. die jetzt in unseren Studien gezeigt haben, die nicht hormonellen Alternativen, die Neurokinin 1 und 3 Antagonisten von jetzt 1 auf dem Markt ist, das Fezolinetant, das wäre auch eine Option.
Gibt es für dieses neue Mittel irgendeine belastbare Evidenz, die eine Empfehlung rechtfertigt?
Es gibt eine belastbare Evidenz, ne? Nicht so gut wie für die Hormontherapie. Man kann auch noch nicht so vergleichen, was hilft jetzt wirklich besser. Aber es gibt randomisierte Studien, die doch klar zeigen, dass die schon helfen.
Okay.
Ein bisschen Problem sind Leberwerterhöhungen. Ja, das ist, scheint das zu sein, was tatsächlich mal auftreten kann und wo auch Frauen, die sowieso Lebererkrankungen haben oder so, das nicht nehmen können. Aber es ist halt eine nicht hormonelle Alternative. Das heißt, Frauen mit Brustkrebs oder die vielleicht wirklich schon mal einen Herzinfarkt haben, ein sehr hohes kardiovaskuläres Risiko, wäre das eine Alternative beim starken Leidensdruck.
Meine Frage, wenn auch man irgendwas monitoren muss unter den unterschiedlichen Präparaten?
Also Monitoring ist tatsächlich, dass man einfach die Kontraindikationen weiter im Blick behält und vor allem auch das kardiovaskuläre Risiko, wenn sich das im Verlauf ändert. Und es gibt eben die klare Empfehlung, wenn bei Frauen Zwischenblutungen auftreten, dass die sich zügig gynäkologisch vorstellen sollen. Das ist so das, was an Monitoring erforderlich ist.
Dann würde ich an der Stelle mal, wenn es recht ist, sagen, herzlichen Dank.
Gerne.
Gäbe es noch eine Ergänzung zu dem von Sabine Gesagten?
Also ich behandle am ehesten dann halt so Blutdruckschwankungen und Ähnliches, die ich ja doch häufiger feststelle, dass meine Hypertoniepatientinnen in der Perimenopause durchaus zu interessanten Schwankungen kommen, die sich nach der Menopause dann auch wieder normalisiert haben.
Ja, siehst du, müsste man vielleicht auch noch im Auge haben, dass es dass man schaut, wenn es da so plötzliche Blutdruckveränderungen gibt bei Frauen im interessierenden Alter, dass da vielleicht auch mal was Hormonelles dahinter stecken kann.
Ich finde es ein spannendes Thema und ich bin immer so ein bisschen, also ich finde es gut, dass es mehr im Fokus ist, auf jeden Fall. Und ich finde, wir können da alle noch mehr dazu lernen. Und auf der anderen Seite frage ich mich eben das, was Sabine auch gesagt hat, dass ja auch viele Symptome dann darunter subsumiert werden, die vielleicht nichts damit zu tun haben. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Herausfordernde daran, dann zu sortieren, was jetzt an was liegt. Aber ich glaube, das Wichtige ist erstmal, dass man auch daran denkt, dass es halt die Menopause und die Beschwerden dazu auch gibt.
Und dass man sie ernst nimmt.
Genau.
Ja, last but not least wäre ich ja noch dran mit meiner kurzen Übersicht. Und zwar habe ich über den Konsum von Publikumsmedien im Internet, also ich sitze natürlich auch wie alle anderen Mitteleuropäer ständig am Handy und gucke da irgendwas an, Nachrichtenseiten und so. Da habe ich vor Wochen wahrgenommen, wie verschiedene Studien gepusht wurden, jetzt nicht in der Fachöffentlichkeit, sondern insgesamt so, das waren in so gängigen Nachrichtenportalen im Internet und da habe ich gedacht, da muss ich mal nachgucken. Also eine Sache war zum Beispiel, Beta-Blocker können töten. Es geht also um Beta-Blocker, insbesondere nach Myokardinfarkt. Und da wurde dann eine Studie zitiert. Das war die, muss ich gerade gucken, die Reboot CNIC-Studie aus Italien und Spanien, wo eben rauskam, dass bei Patienten mit normaler EF, also mit normaler Pumpfunktion, nach STEMI oder Endstemi mit einer EF über 40, Beta-Blocker gegen kein Beta-Blocker untersucht wurde. Also da wurde auch nicht Placebo gegeben. Und man hat halt herausgefunden, dass es keinen signifikanten Unterschied bei den primären Endpunkten, sekundären Endpunkten oder den Sicherheitsendpunkten gibt. Also dass man nach dieser Studie, also das ist die Reboot-Studie, die ist erschienen im August diesen Jahres im New England Journal, gibt es keinen Unterschied zwischen Beta-Blocker geben und Beta-Blocker nicht geben. Und ja, also das ist ja eine Diskussion. Ich erinnere mich, die führen wir in der DGAM schon länger. Soll man denn nach einem Myokardinfarkt Beta-Blocker geben? Ja, nein, vielleicht. Und wenn ja, wie lange? Das wird ja auch immer ein bisschen dadurch konterkariert, dass wir als Hausärzte gar nicht diejenigen sind, die mit einem Beta-Blocker anfangen nach einem Herzinfarkt, sondern die kommen ja so aus der Klinik oder aus der Reha, die Patienten. Und die Evidenz dafür, das zu geben, war eigentlich immer dünn. So, und dann gab es nun parallel zu dieser Reboot-Studie die Betami, Beta MI Denblock-Studie aus Skandinavien, zwar von Munkhaugen und Kollegen aus Dänemark und Norwegen, und die haben Beta-Blocker auch nach einem Myokardinfarkt untersucht, auch mit Patienten ohne Herzinsuffizienz. War im Probi-Design, also Prospective Open-Labeled Blinded Endpoints. Open-Label war die andere Studie in Spanien und Italien übrigens auch. Ist ja immer so ein bisschen was Besonderes bei Beta-Blockern in Studien. Die kann man schlecht verblinden, weil die ja, also möglicherweise die Patienten, die das bekommen, an der Herzfrequenz oder an der Entwicklung der Herzfrequenz erkennbar wären. Es gab bei der Betami-Dunblock-Studie zwei Studienpopulationen. Einmal die Betami- oder Beta-MI-Studie, da ging es um Patienten mit einem Typ-1-Infarkt mit einer EF von mindestens 40%. Und dann gab es die Danblock-Population, die hatten Typ 1 oder Typ 2 Infarkt mit einer EF über 40%. Und Patienten, die schon vorher einen Beta-Blocker hatten, sind auch gar nicht ausgeschlossen worden. Hier sind es 5574 Patienten gewesen. Die haben Beta-Blocker nach Festlegung des behandelnden Arztes bekommen. Der Vergleich, die Kontrolle war eben kein Beta-Blocker, also auch kein Placebo, sondern eben eine Tablette weniger. Und der primäre Endpunkt kombiniert war Gesamtsterblichkeit, Infarkt, ungeplante Revaskularisation, Schlaganfall und Herzinsuffizienz sowie maligne ventrikuläre Tachykardie. Die Patienten waren im Median 63 beziehungsweise 62 Jahre, um die 20% waren Frauen. Und hier war, und das ist einer der, also für mich der zentrale Unterschied, ob der jetzt irgendeine klinische Bedeutung hat, kann ich gar nicht sagen. Aber hier bei der skandinavischen Studie hatten 94% langwirksames Metoprolol bekommen. Während in der, ich sag mal, südeuropäischen Studie aus Spanien und Italien war es ganz überwiegend Bisoprolol. Also das wäre ein Unterschied, der jetzt prima vista zwischen diesen beiden Studien zu erkennen wäre. Denn wir müssen sagen, dass bei dieser nordeuropäischen Studie gab es signifikant bessere Ergebnisse für die Beta-Blocker-Gruppe beim klinischen oder beim kombinierten primären Endpunkt. Und geht hauptsächlich zurück, wenn man sich die Einzelendpunkte anguckt, auf den Myokardinfarkt. Da muss man sagen, dass die Ergebnisse dieser beiden Studien sich tendenziell also widersprechen. Es gibt eine Studie aus Südeuropa, die sagt, nee, Beta-Blocker nach Myokardinfarkt nützt gar nichts. Und es gibt die Studie aus Skandinavien, die sagt, oh, ja, doch, gibt schon ein Benefit. Die beide Studien sind mit einem deutlichen Verzerrungsrisiko behaftet. Es gibt keine Verblindung, kein Placebo. Was auffällt, ich hatte es angesprochen, ist die Wahl der Beta-Blocker. Bei den einen in Südeuropa eher das Bisoprolol, in Nordeuropa eher das Metoprolol. Dass jetzt die unterschiedlichen Ergebnisse begründen kann, wissen wir nicht. Was wir sicher sagen können, ist, dass wir unsicher sind, wie man mit Beta-Blockern nach Myokardinfarkt umgehen sollte. Für die Praxis sehe ich als Konsequenz erstmal die Füße stillzuhalten und Beta-Blocker jetzt nicht rauszurupfen aus der Versorgung. Wenn der Patient irgendwann lange oder länger nach seinem Ereignis und nach seiner Intervention fragt, ob man vielleicht was weglassen könnte, kann man sicherlich mal gucken, ob man vielleicht den Beta-Blocker sein lassen kann. Ansonsten gibt es jetzt da nichts zu intervenieren, dass man das großflächig rausnehmen müsste aus der Medikation oder anfangen müsste. Die Evidenz bleibt also zum Thema Beta-Blocker nach Myokardinfarkt widersprüchlich. Dann ist mir noch eine andere Nachricht aufgefallen. Das war schon im August auf einem berühmten Internetportal. Da hieß es, roter Fingerhut, seit 200 Jahren angewandt, nun Wirkung belegt. Und noch eine andere Nachricht, Studie belegt, diese Giftpflanze hilft bei Herzschwäche. Wir erinnern uns, also ihr euch vielleicht nicht, ihr seid ja noch jung an Jahren, ich war da schon so ein bisschen in der Medizin unterwegs. 1997 erschien das digitales Investment Group Trial, und zwar haben die untersucht Digoxin, das ist also die im Wesentlichen nierengängige Variante, bei Patienten mit Herzinsuffizienz. Damals gab es keine Auswirkungen auf die Mortalität, aber so ein paar weniger Hospitalisationen. Muss man ja sagen, dass Digoxin bei Menschen mit Herzinsuffizienz eher so eine mittelgute Idee sind oder ist, weil ja mit der Herzinsuffizienz nicht selten auch eine eine Nierenfunktionsstörung einhergeht, die natürlich die Ausscheidung dann vom Digoxin hemmt bzw. verzögert. Aktuell gibt es die DIGIT-HF-Studie, doppelblind, randomisiert, placebo-kontrolliert, also ein Traum, wenn man so will. 1212 Studienteilnehmer 1:1 auf Digitoxin oder Placebo randomisiert. Diese Studie ist ganz wesentlich in Deutschland gemacht worden. Also federführend war da die Medizinische Hochschule Hannover mit ihren Kardiologen. Als Population sind Patienten mit einer Herzinsuffizienz NYHA3 oder 4 eingeschleust worden. Das war bei der früheren Studie 1997 noch anders. Das waren etwas weniger kranke Patienten mit einer EF von 22-25%. Es wurde Digitoxin verwendet, nicht Digoxin wie früher, Digitoxin mit 0,07 Gramm pro Tag. Und der Vergleich war Placebo. Im Outcome wurde untersucht ein kombinierter Endpunkt aus Tod jeder Ursache und Hospitalisierung wegen verschlechterter Herzinsuffizienz, je nachdem, was als erstes aufgetreten ist. Das ist schon so, naja, kann man nachvollziehen. Die mediane Follow-up war 36 Monate, die mittlere Behandlungsdauer 18 Monate. Kommen wir mal zu den Problemen dieser Studie. Die Rekrutierung verlief verzögert. Die eigentlich ursprünglich berechneten 2190 Patienten, die man brauchte, um bei der erwarteten Ereignisrate einen signifikanten Unterschied zu finden, wenn es denn einen gibt, war 2190. Das wurde nicht erreicht. Man hat 1212 Patienten einschließen können. Und man muss auch sagen, dass die Studienmedikation in beiden Gruppen, mehr in der Digitoxin-Gruppe, aber da waren es 59%, in der Placebo-Gruppe 55%, abgebrochen wurde. Damit bleibt dann natürlich nur noch eine Intention-to-Treat-Analyse übrig. Und für den kombinierten Endpunkt gab es einen erheblichen Unterschied. Das ist das erste Ereignis, also Tod jeder Ursache oder Hospitalisierung wegen verschlechterter Herzinsuffizienz, in der Digitoxin-Gruppe bei 39,5% aufgetreten, in der Placebo-Gruppe bei 44,1%. Das ist nach den dort formulierten Regeln signifikant. Für die Einzelendpunkte jedoch ist Digitoxin nicht unterlegen. Da wurde tatsächlich auf Nichtunterlegenheit geprüft. Wenn man sich die Kaplan-Meier-Kurven anschaut, die damit veröffentlicht sind, dann sieht man, dass nach 5 bis 6 Jahren sich beide Kurven, also die Digitoxin-Gruppe und die Placebo-Gruppe, wieder quasi vereinigen, also der Effekt auch wieder zu verschwinden scheint. Eine größere Abhandlung zum Thema dieser Digitalis-Studie gab es im Arzneimittelbrief im aktuellen, den werden wir auch verlinken in den Shownotes. Und hier heißt es, in der vom Deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten DIGIT-HF-Studie zeigten sich die Patienten mit Herzinsuffizienz mit reduzierter Pumpfunktion, also mit einer HFrEF, der NYHA-Stadien 3 und 4, ein additiv klinischer Nutzen von Digitoxin, wenn es zusätzlich zu einer leitliniengerechten Herzinsuffizienztherapie eingenommen wird. Es gab weniger Todesfälle und weniger stationäre Aufnahmen wegen Verschlechterung der Herzinsuffizienz. Die absolute Risikoreduktion war jeweils 2,3% im Vergleich zu Placebo. Das bedeutet noch keine Renaissance für dieses alte Arzneimittel, das aus verschiedenen Gründen aus der Mode gekommen ist, aber doch eine gewisse Rehabilitierung. Digitoxin steht seit Ende September 25 in einer Dosierung von 0,07 Milligramm pro Tablette in Deutschland wieder zur Verfügung. Also hier eher so ein vorsichtiger Ausblick. Ich entnehme der Studie jetzt keinen Hinweis darauf, dass wir unbedingt bei jedem Herzinsuffizienten auch noch Digitalis anfangen sollten. Ist sicherlich ein Mittel, was man so als Reserve in der Hinterhand haben kann, wenn andere Sachen vielleicht nicht gehen. Aber man muss ja auch sagen, in der konkreten Studie hier in der DIGIT-HF, da gab es als quasi Basistherapie schon eine ausgefeilte Herzinsuffizienztherapie und da obendrauf hat es zumindest hier noch ein bisschen was gebracht. Wir müssen aber im Auge behalten, dass hier das Rekrutierungsziel nicht erreicht wurde und dann natürlich statistisch so ein bisschen das Ergebnis abgeschwächt und unzuverlässig wird. Also nach meiner Auffassung eher eine schwache Rehabilitierung bei den genannten Einschränkungen. Und für die Praxis heißt das, wir müssen jetzt nicht bei jedem Herzinsuffizienzpatienten mit Digitalis anfangen, also mit Digitoxin. Es ist aber eine Möglichkeit da, wo noch irgendeine Schraube zu drehen sein sollte, das in Stellung zu bringen. Habt ihr Fragen dazu?
Also ich persönlich habe schon vor 17 Jahren, als ich die Praxis übernommen habe, nicht viele digitales Patienten gehabt. Ich glaube, jetzt ist es nur noch eine überhaupt, wenn
ich
überhaupt
habe auch
noch.
Genau ein, ich habe eine.
Ja. Wenn ich es nicht überhört habe, dann das Thema Vorhofflimmern war jetzt bei dir nicht damit dabei. Also
nein, das spielte keine Rolle, das war kein Thema.
Genau, also das ist so das Einzige, wo ich es noch im Hinterkopf habe, wenn jemand mit dem Vorhofflimmern nur medikamentös gesteuert werden soll und es klappt mit dem Beta-Blocker nicht richtig gut, dann habe ich es noch so im Hinterkopf, dann könnte man vielleicht Digitales probieren. Von den Kardiologen habe ich in den letzten 5 bis 10 Jahren, glaube ich, keine einzige Empfehlung für ein Digoxin-Digitoxin bekommen.
Na, wir werden mal sehen, wie sich entwickelt, nicht? Also die Kardiologen sind ja sehr innovationsfreundlich, muss auch nicht immer evidenzbasiert sein, aber ich denke, wir hätten da schon, also ich würde mal so tippen, das ist jetzt eine Vermutung, dass in Zukunft doch so der eine oder andere Patient denn doch noch wieder mit Digitales aus der Klinik kommt.
Das ist doch nicht innovationsfreundlich.
Nee, ist es auch nicht. Aber ich hätte die Anführungsstriche also, ich meine, mitsprechen sollen.
Die kriegen doch alle einen SGLT-Hämmer.
Na, nicht nur, und Entresto.
Und Entresto. Wobei das, also wie geht's euch mit Entresto? Meine Patienten packen es meistens nicht, die fallen um. Die kriegen so niedrige Blutdruckwerte, also ich, das geben sie gerne alten Menschen und ich habe ganz wenige Entresto-Patienten, die damit gut fahren.
Ich sehe hier, also ich erlebe das auch so, Schwindel als Hauptsymptom, wenn das angefangen wird. Und da ist natürlich es schwierig, da die Zieldosis zu erreichen. Und es hat ja wohl irgendwo in Deutschland schon eine Krankenkasse gegeben, die einen Regress aufgefahren hat, wenn die Zieldosis nicht verordnet wurde oder nicht erreicht wurde, beziehungsweise so jemand durchweg die niedrigste Dosis bekommen hat. Aber ich glaube, das ist genau das, was übrig bleibt vom Entresto oder von dem Effekt, dass wir das gar nicht bis zur studienerprobten Zieldosis hochbekommen, weil die Hypotonie da einfach dazwischen schlägt. Und dann habe ich jetzt, also ich weiß nicht, wir kriegen das hier von der KV Hessen, KVH aktuell. Das ist so ein, also wie ich finde.
Ja, kriegen wir in Hamburg auch.
Ja, da hat der geschätzte Uwe Puppert eine Studie referiert von einem Pharmakologen, und zwar eine systematische Übersichtsarbeit, wo man Studien untersucht hat, wo Entresto geprüft würde gegen adäquate ACE-Hämmerdosen. Mit dem Ergebnis, dass der Effekt von Entresto weg ist, wenn man den ACE-Hämmer in einer angemessenen Dosis einsetzt. Das war ja bei der ursprünglichen Studie, war ja mit 2x10 Enalapril, war ja schon immer die Diskussion, dass das jetzt als Vergleich vielleicht doch ein bisschen zu sehr auf einen positiven Effekt für die Interventionssubstanz angelegt
war. Meine Prognose ist, das wird wieder verschwinden. Zumindest so gehypt, wie es jetzt war.
Ich habe mal nachgezählt bei mir, so für einen Qualitätszirkel habe ich das mal gemacht, wie viele Patienten habe ich mit Entresto und bei wie vielen davon finde ich jetzt in den Unterlagen, in dem ganzen Bums, der da sich so ansammelt, keine oder zu hohe EF-Angaben. Und da war ich bei 18% der Verordnung oder der Patienten, die Entresto bekommen, haben entweder gar keine HFrEF oder es findet sich nirgendwo eine Angabe zur Pumpfunktion.
Ich hätte noch was ganz Kurzes, wenn ich darf. Und zwar will ich von euch wissen, was die, vielleicht habt ihr es auch selber gelesen, das ist aus dem Arzneitelegramm, was die 12 meistverkauften Arzneimittel 24, 25 Jahren, der Zeitraum ist August 24 bis Juli 25. Es geht um die Handelsnamen, sowohl verordnungsfähig als auch nicht verordnungsfähig. Und jeder von euch soll 3 sagen.
Die häufigst jetzt. Verordneten.
Oh. Also die meistverkauften Handelsname und es können verordnungsfähige und nicht verordnungsfähige sein.
Xarelto, Novaminsulfon und
Ibuprofen.
Ja.
Und noch ein Diabetikum. Antidiabetikum.
Es ist total abgefahren, soll ich euch mal sagen. Hm. Also 45% der 12 Arzneimittel machen 4 Nasensprays, alle abschwellende Nasensprays. Nummer 1 Nasenspray Ratiopharm, dann ist auf Nummer 3 Nasenspray AL, auf Nummer 7 ist Olynt und auf Nummer 10 ist Nasig. Das ist sind ja schon geil. Mal vier der 12 meistverkauften. Nummer 2 ist tatsächlich Novalminsulfon Lichtenstein. Nummer 4 ist Paracetamol Ratiopharm. 5 ist Ibuflam. 6 ist Sinopret. 8 ist Voltaren Topisch. 9 ist Bepanthen. Und 11, das ist jetzt quasi erstmal was für eine spezielle Erkrankung ist, ist L-Tyroxin Henning. Und 12 ist nochmal Novalminsulfon, aber 1 Afarma. Hätte ich nicht gedacht. Verrückt, oder?
Aber das ist doch eigentlich ganz interessant, wenn wir sind ja mit, ich sehe ja auch mittlerweile nur noch Novalminsulfon-Empfehlungen für Schmerztherapie aus, bei Krankenhausentlassungen. Mhm. Wir haben ja einen völligen Umkehr von der Angst vor der Akronodozytose, und wir werden ja immer noch gewarnt auch, wir sollen Obacht geben. Ich meine, es ist inflationär, wie das mittlerweile verordnet wird. Man sieht, glaube ich, auch, habe das mal gesehen in Daten von der Ärztekommission, dass das ansteigt, aber es explodiert nicht. Zumindest höre ich davon nichts bisher und habe nichts gefunden. Die Frage ist also, wie sicher ist das orale Novalminsulfon wirklich oder wie gefährlich ist es wirklich? Wir haben ja erst neulich doch, ich glaube so Anfang des Jahres, so ein Schreiben bekommen, dass wir alle quasi schriftlich aufklären müssen, wenn wir so eine Therapie beginnen. Schafft ihr das? Also ich schaffe das nicht, die Zettel nicht zu verteilen. Ich mache es auch nicht.
Das Nein, ist, aber ich schreibe, ich dokumentiere, ich sage denen tatsächlich, also wenn sie Fieber bekommen, Halsschmerzen, wenn offene Stellen im Mund sind, dann also sofort mit dem Zeug aufhören und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Und ich dokumentiere mir das auch in die Akte. Also das geht ja mit einem Shortcut ganz fix, dass ich das da rein. Aber ich mache das wirklich. Also weil es ist wirklich einfach ein das wahrscheinlich das häufigste Stufe 1 Analgetikum, was wir so verordnen.
Das wollte ich nur noch mal kurz loswerden.
Aber da hast du ja auch noch einen richtig schönen Abschluss.
Nur was rausgehauen, ne?
Ja, also Jana, du bist einfach immer wieder eine Überraschung.
Da muss ich jetzt gleich niesen.
Ah!
Ja. Nur einmal oder zweimal?
Witz, komm raus, du bist umzingelt. Ja, wollen wir Servus sagen?
Servus.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüssi, macht's gut, bleibt uns gewogen und immer wieder gerne Empfehlungen, Ratschläge, Fragen,
Themenwünsche.
Kritiken,
ich freue mich sehr
Themenwünsche.
Über Themenwünsche.
Aber auch Kritik.
Ja, unbedingt Kritik. Gesagt? Kritik und Themenwünsche. Darauf würde ich jetzt mal.
An mich, bitte.
Darauf
Kritik
will ich jetzt
über
mal ein,
Hannes, an Jana.
Kann ich jetzt mal bitte hier fertig reden?
Na gut.
Ja, also Themenwünsche und Kritiken wünschen wir uns hauptsächlich für unsere Webseite studienlage.letzcast.fm. Da gibt es auch eine Kontaktfunktion und da könnt ihr uns das alles hinschreiben. Dort findet ihr auch sämtliche unserer Episoden mit Shownotes und Kapiteln. Ansonsten auf allen gängigen Podcast-Portalen, hat uns sehr gefreut, wenn wir hier auch ein bisschen mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal, bleibt uns gewogen. Servus. Yes.